Wir begrüßen euch zu einem neuen Jahr mit Menzels Meinung. Und sie startet eigentlich, die Jahr startet wie die letzte Jahr. Stefanie hat direkt in die Aufnahme reingebrabbelt, als ich gestartet habe. Sie sagte auch immer nur noch so Sachen wie, startest du jetzt die Aufnahme? Ja, hatte ich in der Vergangenheit. So, jetzt sammeln wir uns nochmal alle. Herzlich willkommen zu einem neuen Jahr Menzels Meinung. Zur neuen Folge quasi im zweiten Jahr. Wir freuen uns total. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und haben uns mal direkt das große Thema Liebe vorgenommen. Wir sprechen heute über Trennung oder große Liebe. Wie entscheidet man sich? Hallo Stefanie.
Hallo Janika, ich freue mich.
Und der Einstieg in das Jahr ist eigentlich der perfekte Moment, um uns nochmal vorzustellen. Denn es gibt ja immer wieder neue Hörer, die auch keinen Bock mehr haben, von vorne zu hören. So, falls ihr jetzt erst eingestiegen seid, ich bin Janika Hecht und ich bin hier als Tochter und als Mitarbeiterin von Stefanie Menzel. Stefanie ist seit über 20 Jahren Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Sie schreibt Bücher, gibt Seminare, gibt Einzelberatungen und brabbelt hier mit mir im Podcast. Noch was zu ergänzen?
Nee, alles wunderbar. Vielleicht noch zu dir.
Ich bin Tochter und Mitarbeiterin. Ich weiß jetzt nicht, was da
noch Moderatorin zu sagen ist. Und was du sonst noch so alles bist.
Ja, ich habe so einen journalistischen Background, so viel kann man vielleicht sagen. Genau, mach so alles mit Wort und Sprache für Stefanie im Beruf. Und frage ich dich hier eigentlich in meinem Podcast mehr als Tochter oder als Angestellte?
Ich glaube, das ist ja gerade der Kick, dass es die Mischung ist. Also ich glaube, du hast ja ein bisschen Distanz zu mir, um mich als Angestellte zu fragen. Und es ist aber so eine Nähe, dass du mich als Tochter fragen kannst. Daraus entsteht ja irgendwie auch, glaube ich, diese vielleicht interessante Mischung, oder?
Dann wollen wir doch mal hoffen, dass das heute auch wieder klappt. Das große Thema Liebe. Wir wollen mal darüber sprechen, wann man weiß, ob es sich noch lohnt, für die Liebe zu kämpfen. Und wann man einfach einsehen muss, das war's jetzt. Stefanie, glaubst du, man kann ein ganzes Leben lang glücklich sein mit einem Menschen?
Da hast du jetzt schon einige Sachen vermischt, die vielleicht getrennt gehören, keine Ahnung.
Vielleicht ist mit Tochter und Angehörigen.
Also ich glaube einfach, dass dieses Glücklichsein ja nicht unbedingt abhängt, dass man eine Partnerschaft hat. Also das meinte ich jetzt mit der Vermischung, ja. Also man kann natürlich ein Leben lang glücklich sein, Mit einem Partner. Das hängt, glaube ich, sehr von dem Verlauf der Partnerschaft und von den Erwartungen und wie jetzt bei mir zum Beispiel von den Idealen, die man da so aus seiner eigenen Geschichte mitbringt, an so eine Partnerschaft hat. Davon hängt das, glaube ich, ab, wie glücklich man werden kann oder wie glücklich man ist. Ich glaube, dass viele Menschen einfach glücklich sind, weil sie die Dinge, die so passieren und die einfach da sind, so hinnehmen und das dann als glücklich definieren. Das kann ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, wie man das so sieht.
Aber wie definierst du dann für dich persönlich Glück?
Also für mich ist zum Beispiel Glück nichts Fixes, also nichts Stabiles, sondern das ist ja ein veränderlicher Prozess und der hängt auch ganz viel mit der Fähigkeit oder auch der Bereitschaft dazu, selber einen Entwicklungsschritt zu gehen oder sich ständig der Veränderung hinzugeben und zu sagen, diese Prozesse gehören eben auch zu einer Partnerschaft, zu einer Beziehung. Nee, Beziehung eben nicht, sondern Partnerschaft dazu. Und um eine Partnerschaft wirklich so gehen zu können, glaube ich, und um glücklich zu werden, ist das eine gute Voraussetzung, wenn man das hat, für mich, für meine Ansicht da drin.
Aber glaubst du nicht, dass egal wie die Definition von Glück ist, das Gefühl von Glück dasselbe bei allen Menschen ist?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das kann man überhaupt nicht abgleichen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass
beschreib mal, wie fühlt sich Glück für dich an? Wie siehst du die Farbe Rot? Wie?
Genau, aber wie fühlt sich Glück für mich an? Gestern Abend war ich zum Beispiel sehr, sehr glücklich, warum auch immer. Irgendwie, wenn Dinge gut laufen, wenn ich wirklich energetisch ein bisschen auf ein höheres Level komme, wenn ich so merke, es muss deswegen nicht alles immer top funktionieren, ja, aber wenn ich so merke, das Leben macht in sich so einen Sinn und das ist so für mich greifbar auch, dass ich einfach schöne Sachen mache, die mich sehr innerlich begeistern und mir am Herzen liegen, also sowas macht mich glücklich und das merke ich dann als schnellere Schwingung oder als ja, wie Freude auch und einfach glücklich sein und zu sagen, nee, im Moment brauche ich jetzt gerade gar nichts ändern, ich kann alles so nehmen, wie es ist, es ist richtig gut. Das
und
ist
was
so definiert für
ist
mich.
Ist es in der Beziehung oder wie du ja den Unterschied, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, machst, wie ist es in der Partnerschaft, was macht dich da glücklich? Und jetzt nicht so das große Ganze, du hast ja eben gesagt, Veränderungen und auch sowas, sondern so, was sind die Sachen im Alltag in einer Beziehung, die dich glücklich machen?
Also für mich macht zum Beispiel eine Beziehung, aber ich möchte gar nicht mehr so das Wort Beziehung brauchen, ich finde das sehr negativ besetzt, ja, sondern für mich ja eher Partnerschaft, weil das so eher auf Augenhöhe geht dann. Beziehung heißt immer, man zieht sich Energie, ne? Oder man zieht aneinander, also jetzt aus meiner energetischen Arbeit betrachtet, während Partnerschaft ist ja wirklich eher so eine Ebene auf Augenhöhe, wo man, finde ich, immer so das Bild davon hat, man schaut sich nicht mehr ständig in die Augen. Das tut man ja, wenn man verliebt ist, zu Anfang so, ja, dass man sich viel in die Augen schaut und sich viel liebevoll begegnet und küsst oder so, sondern irgendwann wendet man sich ja und schaut vielleicht gemeinsam in eine Richtung, ja, und geht auch in eine Richtung. Und dann geht vielleicht der eine mal ein Schrittchen schneller und der andere langsamer. Aber das Wichtige ist, dass das nicht so auseinanderklafft, dass der eine immer nur schnell geht und der andere immer nur langsam geht. Dann kann man nicht zusammen in eine Richtung gehen, sondern das sollte sich irgendwie immer wieder ergänzen. Also dann sollte der eine mal wieder langsamer gehen und der andere wieder aufholen oder einen Schritt vorgehen. Dann kann das so eine Partnerschaft für mich als Idealfall auf einer guten Ebene geben, wo sich beide entwickeln und wo beide dann auch wissen, wo es hingeht vom Ziel her. Ja, das ist ja nochmal ein anderer Punkt in so einer Partnerschaft. Hat man gemeinsame Lebensziele? Oder selbst wenn man sich so entwickelt, wie ich gerade beschrieben habe, immer einen Schritt vor und der andere kommt nach oder umgekehrt, dann kann es ja immer noch sein, dass die Wege total auseinandergehen. Das heißt ja noch nicht, dass man aufs gleiche Ziel zugeht, ne? Und das habe ich ja so alles in meiner Biografie mehrfach erfahren, all diese Fakten. Und das finde ich irgendwie ganz interessant auch zu beobachten.
Wenn du jemanden zu einem Thema Beziehung berätst in deinen Einzelberatungen, ist dann hilfreich, dass du selbst Trennungen durchgemacht hast und auch Ehen beendet hast? Oder wäre es besser, wenn du die seit 40 Jahren glücklich verheiratete Ehe vorweisen könntest?
Ich glaube, nee, das wär auch okay. Ja, man findet sich ja da auch einen Weg zu beraten oder da eine Einstellung zuzuhaben. Aber ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, eigene Themen durchzuhaben. Ja, ich würde jetzt ja gar nicht sagen, ob gut oder schlecht, sondern einfach mal erlebt, gefühlt, durchlebt, losgelassen und all sowas erlebt zu haben, um wirklich das Gefühl desjenigen, der gerade vielleicht in so einer schwierigen Situation in seiner Partnerschaft steckt, nachvollziehen zu können und zu sagen, du, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, das ist richtig heftig, ja. Mhm. Und ich weiß, wie schwer das ist. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in allen Beratungsthematiken, dass man selbst einen gewissen Grad an Lebenserfahrung auch hat, ja. Ich habe das ja auch schon mal ich weiß gar nicht, in welchem Podcast, ich glaube, zu Gesundheit gesagt, dass es mir eben, wenn ich bestimmte Erkrankungen noch nie gehabt habe, kann ich das nur ahnen, wie man sich fühlt. Ja? Und so ist das ja natürlich in der Partnerschaft auch. Ja? Also wenn ich noch nie sowas erlebt habe wie eine Trennung, sondern 40 Jahre Friede, Freude, Eierkuchen, Ehe führe oder Partnerschaft führe, dann weiß ich nicht, wie das geht. Ja? Und dann kann ich auch niemanden beraten, der da riesen Schmerz hat, riesen Verlustängste oder riesen im Stich gelassen Gefühle und all sowas kann ich einfach ja noch nicht beraten. Das kenne ich ja gar nicht. Ne?
Ja, oder kannst es eben doch, weil ich meine, du machst ja auch Beratungen zur Depression und hattest nie eine Depression, oder?
Ja, aber gut, da kannst du natürlich, das auf jeden Fall, also das auf jeden Fall. Aber da kann man sich natürlich schon auch noch in gewisser Weise annähern. Ne? Das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber ich finde gerade auch, mein Standardspruch bezieht sich ja immer auf die Pädagogik auch, ja. Also, dass ich es mich schwer tue, Lehrer ernst zu nehmen, die selber keine Kinder haben, ja. Also, die selber in ihrem Leben keine Kinder haben, finde ich ganz, ganz schwierig. Weil Lehrer zu sein und abstrakt Kinder zu erziehen, die nicht mit mir persönlich verbunden sind, ist eine ganz andere Nummer, als selber Kinder zu haben und sehr, sehr eng verbunden zu sein, weil man da nochmal ganz andere Sachen erlebt. Und da ist das, finde ich, mit der Partnerschaft auch so. Ne? Ich kann natürlich auch, wenn ich noch nie einen Partner hatte, kann ich auch Eheberater werden und kann von der abstrakten Seite her das natürlich erzählen, wie es gehen könnte. Aber wenn ich das selber durchlebt habe und diese ganzen Höhen und Tiefen und diesen Schmerz und diese Wut und alles, was da so vorkommt, wenn ich das habe, das ist nochmal so eine andere Qualität. Was es schwieriger macht, finde ich, dass es trotzdem nicht zu verallgemeinern ist. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel riesen Verlustängste habe und wenn ich zum Beispiel immer mindestens 10 Jahre brauche, um mich zu trennen, weil ich einfach so Ideale habe, die mich nicht loslassen lassen, ja? Dann geht es jemand anders vielleicht so, der sagt, ich trenne mich, morgen bin ich weg. Ja? Mhm. Also das ist eine persönliche Sache, ja, wie man damit umgehen kann und wie man das schafft. Ne? Und das kann man natürlich nicht weiter empfehlen, da kann ich nicht drüber beraten.
Ja, ja. Also. Bei deinen Ausführungen ist mir auch klar geworden, es kommt nicht darauf an, ob du die glückliche Ehe oder die geschiedene Ehe hast, sondern ob du mal eine Beziehung hattest.
Ja.
Also ich glaube, das ist der Punkt, oder? Mhm. Wenn du jetzt wirklich noch nie geliebt hättest und noch nie Liebeskummer gefühlt hättest oder so, dann wäre es wahrscheinlich schwierig.
Ja. Mhm.
Aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Trennung. Wann weiß ich denn, dass es jetzt vorbei ist, dass es nichts mehr bringt?
Ich glaube, das ist genauso umgekehrt wie, wann weiß ich denn, dass das der Richtige oder die Richtige ist? Das fühlt man dann auf einmal einfach. Und ich glaube, bei Trennung ist das auch so.
Ist das eine Braunglas-Grünglas-Geschichte?
Die musst du dann erklären.
Ja, die werde ich jetzt erklären. Das ist nämlich, ich halte mich für sehr weise in diesem Punkt. Es gibt für mich bestimmte Dinge, die man erst weiß, wenn man sie hat. Und zwar möchte ich das erklären. Liebe zum Beispiel, glaube ich, ist sowas. Man überlegt so, oh, habe ich schon mal geliebt? Oh, ich weiß nicht, ob ich weiß, wie sich Liebe anfühlt, aber ja, ich glaube, den liebe ich. Und dann fühlt man Liebe und weiß, ah, so fühlt sich Liebe an, jetzt weiß ich's. So, das Gleiche gilt für Braunglas und Grünglas. Immer wenn ich zum Glascontainer gehe, um mein Glas wegzuwerfen, halte ich stundenlang Braunglas gegen die Sonne und überlege, ist das Grünglas oder Braunglas? Es schimmert nämlich so wahnsinnig grün. Dann werfe ich es relativ unsicher in den Braunglascontainer, hole ein Grünglas raus und denke, ah, so sieht Grünglas aus. Also, wenn es da ist, weiß man, dass es Grünglas ist, und wenn es da ist, weiß man, dass Liebe ist, und anscheinend, wenn es da ist, weiß man, dass es Trennung ist.
Ja, so, und das ist eben sehr, sehr individuell, wie gesagt, ne? Also es kann sein, dass du da ewig brauchst für so Prozesse oder dass du eben sehr, sehr schnell weißt oder auch alle Grauphasen dazwischen, ja, also dass du so, glaube ich, schon selber ganz genau spürst. Ich glaube, auch da setzen natürlich auch solche, ja, wie kann man das nennen, so ein bisschen Selbstbetrug ein, ja, also dass man immer noch, was wir ja schon mal als Thema hatten, Hoffnungen hat, ja, also dass man immer noch denkt, ah, vielleicht habe ich doch noch die Hoffnung, dass was gehen könnte oder dass ich irgendwas vielleicht doch noch investiere oder dass es vielleicht doch noch mal sich lohnt oder sowas. Das sind so kleine Selbstbetrügereien, glaube ich, kenne ich von mir selber ja auch. Und die bestimmen so ein bisschen die Zeit, wie man das schafft auch, ja, also ob man da ehrlich ist und sagt, nee, es passt nicht mehr, es geht nicht mehr oder es man geht einfach den Weg nicht mehr zusammen, sondern diese Wege haben sich getrennt, ja. Und das zu erkennen und loszulassen, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Zeitthematik, die dahinter steckt.
Ich finde aber die Überlegung mit dem Selbstbetrug in die andere Richtung ganz spannend. Also wie viel Selbstbetrug? Ich habe das überlegt mit meiner letzten Trennung, beziehungsweise mit meiner ersten und letzten vergangenen großen Beziehung so. Da wusste ich auch irgendwann, okay, es geht nicht mehr. Und dann hatten wir eine Pause und dann haben wir es nochmal probiert. Und dann wusste ich nochmal, es geht nicht mehr. Und dann habe ich mir so überlegt, ich hatte so einen wahnsinnigen Bedarf auszubrechen und nochmal irgendwie 1000 Sachen zu erleben, weil ich das Gefühl hatte, sowas kann es ja noch nicht gewesen sein. Dann habe ich mich manchmal gefragt, habe ich mich da insofern betrogen, dass ich gesagt habe, das kann ich mit diesem Mann nicht oder ich brauche irgendwie was anderes oder irgendwie so. In die Richtung kann man sich doch auch betrügen, dass man plötzlich irgendwie anfängt, so das Single-Leben oder dass der andere oder so plötzlich total glorifiziert.
Egal, wie man das jetzt macht oder ob der andere damit überhaupt verwickelt ist, allein schon diese Tatsache, dass da in dir irgendwas sich bewegt, was ja so einen Mangel hat oder wo noch ein Gefühl hinter ist, da stimmt's noch nicht. Das reicht ja oft schon ein, um zu sagen, ich muss hier eine neue Entscheidung fällen oder ich muss mich verändern. Das ist ja dann wurscht, ob du dann die Wohnung wechselst oder ob du sagst, ich muss noch eine Weltreise machen oder zu sagen, boah, so eng in dieser Partnerschaft, das fühlt sich so für mich nicht an, ich muss da raus. Ne? Also das kann ja auch alle anderen Themen betreffen. Es geht ja darum, dass du da oder Mann selber dahinter so ein Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann stimmt's nicht. Und dann muss man eben gucken, wie man das löst für sich, egal jetzt, was da passiert.
Aber wenn ich so auch an Liebeskummer von Freundinnen und so denke, ist ja die Frage immer, stimmt dieses Gefühl? Oder denke ich in 2 Wochen anders und dann bereue ich meine Entscheidung?
Grundsätzlich ist es ja nun mal so, dass du in den Partnerschaften, das hast du ja jetzt wahrscheinlich auch schon so einige Male erfahren, unfassbar viel auf den anderen projizierst. Ne? Also man hat ja einfach eine Projektionsebene in dem Partner oder in der Partnerin, die man braucht, um sich selbst zur Reifung zu bringen, zu reifen, sich selber weiterzuentwickeln. All das sind ja so Sachen, wo man den anderen tatsächlich ja als Projektionsfläche erlebt für seine eigenen Problematiken, die man vielleicht noch jetzt als Frau mit seinem Vater mit dem Vater hatte oder hat und als Mann vielleicht die Mutter projiziert, ja, wo man selber noch Themen lösen kann. Und manchmal kommt man eben in solche emotionalen Tiefen und Verzweiflungen auch, wo man sich natürlich auch dieser Projektion überhaupt nicht bewusst ist, aber wo es darum geht, das an sich erstmal aufzuarbeiten. Und wenn die Projektion zu stark wird, ist es vielleicht dann gut zu sagen, wir verletzen uns so in dieser Partnerschaft oder in dieser, dann ist es ja eine Beziehung, dass das gar nicht mehr gut ist, wenn wir zusammen sind. Irgendwann gehen Verletzungen, das kenne ich halt von den Beratungen auch. Wenn man lange fightet in den Partnerschaften, dann kommt es eben dazu, dass diese Verletzungen so schlimm werden und so schmerzhaft werden, die sind kaum noch zu heilen irgendwann. Ja? Also wenn du zu Anfang Krach hast und dir was um die Ohren haust, da kann man immer noch dann sich wieder in den Arm nehmen und mal wieder zusammen schlafen oder schön essen gehen und das wieder befrieden. Aber wenn man über Jahre hinweg immer wieder die Wunden aufreißt und das immer schmerzhafter wird und man immer verletzender und biestiger wird, betrifft beide, glaube ich, dann kommt man irgendwann auch dann in so einer Beziehung an, in so eine Phase, wo man sagen kann, das kann man jetzt nicht mehr heilen, das tut nur noch weh, das ist einfach nicht mehr schön. Und dann ist es schon sehr sinnvoll zu sagen, ey, vielleicht haben wir eine gemeinsame Seelenaufgabe, das steht ja für viele auch hinter diesen Beziehungen dahinter, dass man so sagt, man begegnet sich hier als Seele und man hat eine gemeinsame Aufgabe, kann schon sein, aber ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, so schmerzhafte Verletzungen zu haben, dass wir daran zugrunde gehen. Ich glaube, da muss man dann wirklich auch einen Cut machen.
Aber ich finde es interessant, weil jetzt haben wir über das Trennungsszenario, über den Schmerz und die Verletzung gesprochen. Ich überlege gerade, wie das bei meiner letzten Trennung war. Ich glaube, da war es eher ein Gefühl von, das war es noch nicht oder das passt nicht mehr. Also ich finde, man kann ja da auch auf verschiedene Art und Weise sich trennen.
Aber ist das dann nicht so dieses, dass man vielleicht in die gleiche Richtung guckt, aber total andere Ziele hat? Also es kann doch sein, dass dann der Partner so sagt, ich habe jetzt mein Reihenendhaus und ich habe meinen Job und ich finde es hier total gemütlich und mehr brauche ich nicht. Und du sagst aber, boah, ich will aber noch reisen und ich brauche noch das und ich will noch eine dritte Ausbildung machen und ich möchte noch das. Und dann klaffen die Wege einfach so weit auseinander, dass man sagen muss, dass da läuft nicht mehr der eine vor, der andere kommt nach. Also es ist nicht mehr so eine Dynamik, sondern der eine läuft weg und in eine andere Richtung und der andere kommt nicht hinterher und geht auch in eine andere Richtung, oder?
Ja, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass es ja nicht immer über Schmerz und Verletzung gehen muss. Also es muss ja nicht.
Die Trennung dann auch nicht? Tat die nicht weh, war die nicht schmerzhaft?
Doch. Ja. Aber der Schmerz war nicht der Auslöser für die Trennung oder nicht die Ursache. Also ich glaube schon, dass du eine Beziehung auch beenden kannst, weil man merkt einfach, okay, war für einen bestimmten Lebensabschnitt passend, irgendwie das Richtige und dann halt einfach nicht mehr. Ne?
Ja. Das ist ja so. Also für mich sind ja Partnerschaften oder überhaupt menschliche Begegnungen, ich würde das jetzt gar nicht auf eine Partnerschaft beschränken oder begrenzen, grundsätzlich ja immer so, dass man gemeinsam einen Sinn zu erfüllen hat. Ja? Also du hast irgendwie einen Sinn in deiner Begegnung, die du mit dem anderen Menschen hast. Und wenn der Sinn erfüllt ist, kann man sich trennen. Also dann kann man auch auseinandergehen. Man kann dann auch frei zusammenbleiben, aber man kann auch gehen. Ja? Und das geht dann auch einfach. Das ist dann nicht mehr so, dass man noch 10 Rechtsanwälte braucht und viel Geld zahlen muss oder dass es schwierig wird, sondern dann geht es leicht. Dann kann man sich einfach trennen und dann geht es easy.
Aber was ist, wenn ich 10 Rechtsanwälte brauche?
Dann ist der Sinn nicht erfüllt, dann geht das weiter. Also viele Beziehungen halten zusammen über die Kinder, also viele Paare bleiben einfach zusammen, weil sie sagen, ach, ich will, dass die Kinder erstmal noch eine Chance haben, größer zu werden oder so, weil ich die nicht so verletzen möchte. Und wenn die sich dann trennen, kommt es oft dazu, dass die Rechtsanwälte noch richtig viel Geld rausschlagen oder Unterhalt noch berechnen und so. Das geht oft über Jahre, dass solche Kämpfe entstehen. Und dann kann man sagen, der Sinn ist nicht erfüllt. Ja? Wenn der Sinn erfüllt ist, gehen Trennungen leicht. Dann ist es easy. Dann sagt man einfach Tschüss und erledigt. Aber alle Begegnungen sind immer dazu da, dass man einen bestimmten Sinn erfüllt, sei es zu kommunizieren, sei es das männlich-weibliche anzugleichen, sei es wirklich nochmal zu gucken, was hat man denn gemeinsam für einen Sinn im Leben oder in dieser Beziehung gehabt. Wenn der erfüllt ist, kann man easy gehen. Ansonsten gibt es Krach und hält das Geld oder halten die Kinder oder hält irgendein anderer Grund.
Ist natürlich schwierig für alle, die das jetzt hören und gerade den Brief vom 10. Anwalt geöffnet haben und denken, Mist.
Ja, oftmals ist
Sinn war noch nicht erfüllt.
Wie? Also ich kann das ja nur so für mich beschreiben, ne? Also wie das für mich mit dem Papa war für euch. Ja, mhm. Also das unsere, ich glaube, wir sind sehr kommunikationslos auseinandergegangen. Mhm. Das ist ja auch schon ewig her. Ja. Da wäre es wichtig gewesen, wirklich eine gute Kommunikation zu haben, um das wirklich heil zu Ende zu bringen, damit jeder auch irgendwie wieder einen guten Start hat danach. Das haben wir nicht geschafft. Und dann war ja dein kleiner Bruder immer der, der immer alle unmöglichen Unfälle gebaut hat, ja, und uns immer wieder an einen Tisch geholt hat darüber. Also durch Unfälle oder durch irgendwie, dass er beim Sport sich verletzt hat oder da was hatte und da was hatte. Und ich dann immer wieder mit deinem Papa zusammengekommen bin, weil wir uns angucken mussten und auch Angst um den Valentin hatten, also um deinen Bruder hatten. Und darüber wieder an einen Tisch gekommen sind und uns darüber unterhalten mussten, boah, was ist denn, wenn da was ist oder was ist denn da überhaupt, reden wieder. Ja. Und bei dem dann natürlich auch letzten fatalen Ereignis so von sportlicher Seite beim Valentin habe ich das ziemlich gut begriffen und dann haben wir gut kommuniziert, dann haben wir auch da nochmal gut drüber reden können, also ich mit dem Papa und seitdem ist auch nichts mehr passiert. Das kann manchmal auch die Aufgabe von Kindern sein, dass die Eltern immer wieder zusammenholen. Ja?
Habt ihr die Gesundheit meines kleinen Bruders auf dem Gewissen?
Nee, aber weißt du, wie das funktioniert?
Ja, ja, ja.
Also so, dass viele fragen mich ja, denn warum ist denn mein Kind immer krank? Ja? Oder was passiert denn da? Ich bin getrennt und sowas sind dann so Phänomene, ja? Wo ich dann einfach nur sagen kann, guck mal, ob dem vielleicht, der will euch oder der oder die will euch wieder zusammen sehen. Ein Kind spürt dann ganz deutlich, Mensch, da ist noch was zu reden, da stimmt noch was nicht. Ja?
Ja.
Und das läuft natürlich auf so einer ganz unbewussten Schiene, aber dann kann man eben gucken, was stimmt hier noch nicht. Ja? Und da vielleicht noch irgendwie auch heilen an dem Punkt. Ne?
Ja.
Und so in der gleichen Aufgabe sehe ich dann oft einen Rechtsanwalt oder eben solche Klagen oder was dann noch alles läuft, wenn man es nicht geklärt hat, ja? Wenn man es nicht durch hat, die Beziehung.
Das heißt, ob große Liebe oder Trennung, beides verhält sich wie Braun- und Grünglas. Kann man das so abschließend
sagen? Kann man so abschließend sagen, glaube ich, ja. Ja. Also was mir noch da wichtig ist, so vielleicht kurz noch zu sagen, Partnerschaft baut für mich natürlich auch immer auf Kommunikation auf. Das, was ich eben so beschrieben habe, dieses anfängliche sich in die Augen gucken, ist ja eine Form von Kommunikation, wo man sich begegnet. Und dann geht es aber darum, wirklich zu sprechen und eine Sprache, eine gemeinsame Sprache auch zu finden, wie man sich gut unterhalten kann. Nicht nur unterhalten, sondern wie man sich wirklich auch auf der seelischen Ebene austauschen kann. Und dann aber eben auch die Berührung und danach auch der Sex. Das gehört alles schon dazu, um eine gemeinsame, gute Schwingung in der Partnerschaft zu haben. Ansonsten kommt man da nicht hin. Ja? Also da fehlt dann einfach was. Man braucht diese Annäherung, man braucht diese Angleichung der energetischen Felder über diese vier Schritte, also in die Augen gucken, kommunizieren über Gespräch, dann aber auch Berührung, streicheln und dann aber eben auch Sexualität, wenn man wirklich eine Partnerschaft hat. Ja?
Was ist, wenn einer der Teile fehlt?
Funktioniert es nicht wirklich, glaube ich. Da bin ich von überzeugt.
Weil ich habe im weiteren Bekanntenkreis zum Beispiel, weiß ich von einem Paar, die definitiv keinen Sex miteinander haben.
Wie geht's denen damit? Ich glaube, dass das immer auf Kosten von einem geht. Also ich glaube,
in dem Fall ja.
Weil man dann verzichtet ja natürlich, ne? Also weil man schon dieses Bedürfnis hat. Und ich kenne da eine ganze Menge.
Aber gilt das nicht für alles? Also wenn jetzt ein Paar nie reist, geht es wahrscheinlich auch.
Nee. Ich glaube, das ist anders. So wäre es, bleibt mal bei dem Beispiel, wenn ein Paar nie reist, der eine würde aber gerne reisen, der könnte ja reisen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Sex hätte, ich kann natürlich mit jemandem Sex haben, aber dann nicht mit meinem Partner. Mhm. Ja, und das ist schon für mich ja eine ganz andere Ebene, die da nochmal reinkommt. Ne? Also vieles kann ich ja für mich machen. Ich kann mich auch selbst befriedigen oder so, klar. Ja? Aber das ist trotzdem was anderes, als Sexualität mit einem Menschen zu haben. Und wenn du nicht fremdgehen willst oder wenn du nicht ausbrechen willst oder eben andere Wege dafür suchen möchtest, dann ist sowas schon schwierig. Also ich finde, das ist ich erlebe das zumindest mal jetzt auch in fast allen Partnerschaften, aber das kann natürlich wieder auch mein Resonanz- oder mein Spiegelzeug sein, dass ich da so viele erlebe, dass das in den wenigsten Partnerschaften wirklich gut geht in der Ebene. Ja? Also, dass man diesen Weg so gemeinsam geht, dass man sich wirklich oft noch in die Augen guckt, oft gut redet, ja, also gute Gespräche hat. Nicht nur einfach so, ach, schönes Wetter heute und hast du auch getankt oder hast du Auto gewaschen, also so ein Quatsch, ja. Sondern wirklich eine Tiefe zu haben, auch eine seelische Verbindung zu fühlen in dem Gespräch und dann auch dieses Streicheln, also sich annähern über den Körper, ja, und sich kennenzulernen und auch nahe zu kommen und dann wirklich auch sich so zu verbinden. Das ist, glaube ich, für mich schon so ein Ideal einer Partnerschaft. Und ich erlebe, dass das bei den wenigsten geht oder bei den meisten nicht funktioniert, sagen wir mal so rum, ja. Und Und das finde ich total schade. Und ich glaube, das würde vielen vielleicht anfänglichen Paaren vielleicht unter Umständen auch helfen, dass man darauf achtet. Ja? Also, dass man so das Bewusster hat, dass man sagt, hey, das Reden ist wichtig. Ja? Und das Streicheln ist wichtig. Ja? Das geht vielleicht manchmal im Alltag unter. Aber diese Nähe zu finden und diese Verbindung immer wieder zu haben, ich glaube, dass das eine ganz stabile und starke Basis für eine gelingende Partnerschaft ist. Hm. Und umgekehrt, man erkennt daran, dass an den Partnerschaften, wo das nicht stattfindet, irgendwas nicht stimmt, bin ich sicher.
Ja, ich bin ja jetzt gerade in einer frischen Partnerschaft, ich kann es mir ja mal merken und mir
funktioniert
mal anschauen.
Funktioniert noch alles.
Funktioniert noch alles, wir schauen uns ab und zu in die Augen. Läuft. Das bringt uns zu unserer neuen Kategorie, für alle, die sich schon gewundert haben, dass ich nach 20 Minuten zum Ende kam. Aber dann entspannt waren, weil Stephanie danach noch 5 Minuten geredet hat. Das macht sie auch ganz gern, wenn ich die Folge schon beende. Nee, ich bin immer so passiv-aggressiv mit diesen Seitenhieben, wie du meine Aufnahme irgendwie da durcheinander bringst. Wir haben angekündigt in der letzten Folge vor der Sommerpause, dass wir eine Rubrik einführen wollen, die Hörerfrage. Und da fangen wir direkt mal an mit hartem Tobak. Ich hatte nämlich mit einer Hörerin gesprochen, die hat mich was ganz Spannendes gefragt und die Frage will ich jetzt mal hier im Podcast weiter aufnehmen. Da ging es um Tierwohl und sie hat gesagt, dass ich mal in einer Podcast-Folge gesagt habe, jeder soll machen, was er möchte. Und jeder ist für seine Ernährung selbst verantwortlich und für das, was er einkauft und was für Fleisch er kauft und so. Und dann hat sie gesagt, wo ist die Grenze? An welchem Punkt schreite ich ein? Und dann hat sie als Beispiel gesagt, okay, das Tierwohl, das akzeptiere ich, dass da jeder macht, was er möchte. Aber wenn mein Nachbar sein Kind schlägt vor meinen Augen, würde ich doch auch einschreiten. Und dann habe ich gedacht, ja, da würde ich einschreiten. Aber wo ist die Grenze? Finde ich eine spannende Frage. Also an welchem Punkt ist es jedermanns eigene Haustür, vor der man kehren sollte? Und wo sollte man einschreiten? Wie würdest du es beantworten?
Ich denke mal, in allererster Linie ist es immer so, dass man bei sich gucken sollte. Also du solltest auf jeden Fall immer erstmal gucken, was genau berührt mich denn da dran jetzt so. Ja? Also was ist es denn? Du könntest ja grundsätzlich dich den ganzen Tag in irgendetwas, sagen wir jetzt mal, bös einmischen. Ja? Also du könntest jetzt da permanent runtergehen, wenn da unten die Motorräder laut gestartet werden, ja, und sagen, ey, seid ihr eigentlich bescheuert? Du könntest natürlich bei kritischen Sachen, wo Kinder geschlagen werden, die natürlich für viele sehr, sehr grenzwertig oder nicht mehr auszuhalten sind, ja, da natürlich einmischen. Du könntest natürlich bei jeder Fleischsituation, wo Aldi gerade mal wieder ein super Angebot fährt, was man weiß, was absoluter Mist ist, ja. Also könntest du sagen, hey, da gehe ich jetzt auf die Barrikaden. Also ich glaube, du hättest am Tag Minimum 100 Möglichkeiten, dich einzumischen. Und dann kannst du ja überlegen, warum mische ich mich denn bei bestimmten Sachen ein und bei bestimmten gar nicht. Ja? Also es kann ja sein, dass die Motorräder, hast du noch nie mal gehört, ja? Das ist an dir vorbeigegangen, aber eben das mit den Kindern findest du ganz besonders schlimm. Ja? Oder das mit dem Fleischessen findest du ganz besonders schlimm. Und das ist schon mal, finde ich, so dieser erste Punkt zu merken, boah, das ist ja immer noch individuell, selbst wenn wir sagen können, das ist alles schlecht. Ja? Also es ist natürlich wertungsmäßig alles nicht in Ordnung, was da passiert. Aber trotzdem bist du unterschiedlich angesprochen von den Themen. Ja? Also das wäre jetzt wohl mein erster Punkt zu gucken. Warum tickert mich das jetzt ganz besonders an? Kann ich mein inneres Kind heilen, wenn mich diese Kinderthematik so anspricht? Wir haben das ja im Moment mit den üblen Themen, was die Pädophilie betrifft oder so, was einen sehr antriggert, finde ich, und auch kollektiv antriggert, wo man so sagen kann, okay, wo setze ich mich da ein, wie kann ich da überhaupt mich einsetzen, wo kann ich denn da helfen? Und bei der Ernährung ist es natürlich noch mal präsenter, auch im Alltag natürlich. Ist es mir so wichtig, liegen mir die Tiere so nah, was sind da meine Gefühle zu? Und ich sage ja für mich sogar auch, ich würde das noch größer fassen. Das sind für mich jetzt gar nicht mal solche Sachen, was das Essen betrifft, natürlich auch. Da wird es natürlich auch so, dass wir handeln können oder aktiv werden können. Aber Tiere an sich und das Leben an sich, das ist für mich noch viel präsenter. Ja? Also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass nur die Kuh, das Schwein, die Gans, das Huhn, für mich zu schützen wäre oder zu mehr zu respektieren und zu achten wäre, sondern für mich geht das ja weiter bis zu den Insekten und bis hin zum Salatkopf, ja, wo ich denke, das ist alles Leben und das berührt mich alles, wenn das kaputt geht und ich möchte grundsätzlich für alles eintreten und da sagen, ey, ich möchte so nicht mehr damit umgehen oder ich gehe da jetzt anders mit um und da kann ich dann eben auch nur vor meiner eigenen Tür kehren, auf jeden Fall. Also diese Grenze ist immer, wie betroffen bin ich, was ist mein eigenes Thema, kann ich da mich heilen an dem Punkt und dann aber auch zu sagen, okay, ich fühle da, auch wenn ich geheilt bin und wenn ich merke, was das mein eigener Schmerz dahinter ist, trotzdem eine Intention nach außen zu gehen und darf mich für einzusetzen auch, ne? Aber niemals militant, also niemals, dass ich kämpfe, sondern immer so, dass ich versuche, über eine Verbindlichkeit was mitzubringen oder zu zeigen oder so. Also ich finde immer Kampf gegen bringt nichts. Ja?
Ja, ja.
Das ist Kampf. Ne?
Also meine Richtschnur war eigentlich immer so, bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt? Also wenn ich jetzt mich gestört fühle von den Motorradfahrern, die irgendwie ihren Motor aufheulen lassen, dann kann ich hingehen und sagen, würdet ihr das bitte lassen? So. Ich würde jetzt nicht sagen, Entschuldigung, diesen Mann da drüben stört es, könnt ihr das mal lassen. Mhm. Das kann der Mann selbst entscheiden, ob es ihn stört. Wiederum würde ich sagen, ey, dein Kind findet es nicht geil, wenn du es schlägst, ganz klar. Also deswegen ist mir tatsächlich bei der Frage aufgefallen, die Grenze ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Weil wenn das Kind vom Nachbarn geschlagen wird, dann schränkt mich das nicht in meiner Freiheit ein und trotzdem würde ich handeln.
Mhm. Und ja gut, das da ist ja natürlich so soziale Wesen, ne? Also du bist einfach ein, also
aber
in dem
warum
Fall
bin ich nicht ein soziales Wesen, wenn ich sehe, wie jemand Fleisch kauft, das unter übelsten Bedingungen hergestellt wird?
Da bist du zu weit von entfernt dann. Also wenn du da jetzt sehen würdest, wie jemand ein Schwein quält, ja, und so wie wir das heute machen in der Fleischindustrie, sehr brutal und widerlich vielleicht tötet und abschlachtet oder so, dann würdest du vielleicht auch eintreten und sagen, hey, halt, stopp, was machst denn du da? Ja? Aber du siehst es ja nicht, du siehst ja nur noch das verpackte Fleisch. Ja? Dadurch hast du einen riesen Abstand dazu. Wenn du hörst, dass dein Nachbarn von irgendjemand anders erzählt, hörst, dass dein Nachbar das Kind schlägt oder so, du das aber noch nie mitgekriegt hast und eigentlich auch nie schreien hörst oder so, dann wirst du auch sagen, da habe ich jetzt nicht wirklich was mit zu tun. Aber wenn du es siehst und fühlst und selber erlebst, dann glaube ich, machst du da was. Also ich glaube, das ist schon auch so eine Grenze, die wir oder haben. Ne?
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein kritischer Punkt, wo alle sagen, die eben jetzt zum Beispiel sich komplett tierproduktfrei ernähren, die sagen, ja, man sieht doch aber, was wir tun und dieses Empfinden, wie nah wir dran sind, vielleicht ist es das, ja.
Ja, das und ich finde immer, man kann nicht davon aussehen, dass man sieht, ne? Also, und ich bin sowieso da nicht begeistert von den Manns, ja?
Ja.
Also, da gehört kein Mann hin, sondern da gehört nur ein Ich hin und ich nehme das so wahr und ich möchte das für mich ändern und darüber auch wirken, ne?
Ja.
Aber ich würde immer davon abraten, mit dem erhobenen Zeigefinger rumzugehen, dass irgendwer was nicht tun sollte. Also das ist immer, kommt gar nicht gut an, ne? Sondern du kannst immer nur gucken, was ist es für bei mir, was rührt es in mir an, was triggert es in mir an, was kann ich für mich da drin ändern und wie kann ich anders umgehen und darüber auch wirken.
Heute Morgen war ich im Supermarkt und einem 10-jährigen Jungen ist eine Packung Chips runtergefallen. Ich bin an ihm vorbeigegangen. Er hat gegen die Chipstüte getreten und ist in den Gang gegangen. Dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, das hebst du aber schon auf, oder? Aber ich war so perplex darüber, dass er einfach diese Chipstüte weggetreten hat. Zu viel Einmischung?
Nö. Nö. Finde ich, also, was heißt Einmischung? Du hast ja jetzt nicht mit ihm geschimpft und am Ohr gerissen und gesagt, jetzt heb aber mal die Chipstüte auf. Sondern ich finde, man kann da schon drauf aufmerksam machen. Ne? Aber du könntest dich genauso gut vor die Schweinefleischtheke stellen, mal eine halbe Stunde und jedem sagen, essen? So ein Scheiß? Machst du das? Machst du auch nicht.
Ja.
Also das ist ja so Sachen, das eine ist
ja
Benehmen und das andere ist Ideale. Ja. Ne? Also das sind unterschiedliche Themen auch, das kann man so nicht sagen. Ich finde, man kann sowas schon sagen. Ich finde auch nicht okay, wenn irgendwie jeder seinen Hund überall hinmachen lässt oder wenn solche Sachen passieren oder Müll raus, was mich ja immer wundert, dieses Rausschmeißen von Müllsäcken in Autobahnauf- und Abfahrten. Ja?
Ja.
Wo ich so denke, wer macht das? Ja? Da würde ich mich auch mal gerne hinstellen. Das wird nicht viel bringen, weil ich wahrscheinlich dann stehen würde und das Auto fahren würde. Aber
ja, und
sowas
du würdest Müllsäcke abkriegen.
Aber sowas sind so Sachen, wo man ja so innerlich denkt, wer tut das? Also ich kenne keinen Menschen, würde ich jetzt keinem in meiner weiten und engen Umgebung zutrauen, dass der irgendeiner das tut, ja. Aber es scheint sie zu geben. Ja. Und sowas denke ich dann oft. Aber
hier greift wieder so ein Grün- und Braunglas-Vergleich. Es gab auch nie Menschen, die Modern Talking gehört haben und die CDs wurden trotzdem verkauft.
Ja, davon gibt es ja eine ganze Menge, ja. Das stimmt, ja. Aber von daher denke ich, ist dieses vor der eigenen Tür kehren schon immer die beste Lösung. Also ich kann mich natürlich den ganzen Tag über alle aufregen, aber es wäre besser, wenn ich für mich mein Heil angucke, ja, und gucke einfach, was kann ich denn machen, indem ich einfach, ich finde immer, kannst du dir ja mal vorstellen, wenn du schon allein für dich was änderst und andere Leute um dich herum, sei es deine Family oder deine Freunde oder irgendwer sehen, boah, die macht das so anders, ja, interessant, ja, ja. Und dann frage ich die doch mal oder darüber wirkst du ja. Und wenn das jetzt zum Beispiel ganz viele machen, wirkt man viel mehr, als wenn man mit erhobenem Zeigefinger kommt. Das wirkt gar nicht, weil das wirkt immer sehr kämpferisch, ja, und Kampf ist in keinster Weise hilfreich. Ja,
ich versuche das gerade zu übertragen. Ich sehe mich jetzt gerade im Supermarkt, wenn der Junge diese Chipstüte fallen lässt und wegtritt, nehme ich was aus dem Regal, lasse es fallen und hebe es auf. Ich lebe es einfach vor mir. Okay, das Beispiel hinkt einfach, halten wir das fest. Aber grundsätzlich mal beim Vorleben. Stefanie, weißt du, was nicht funktioniert? Unsere Rubrik mit der Hörerfrage. Wir haben jetzt einfach zwei Podcast-Themen in einem.
Genau.
Also das müssen wir, glaube ich, nochmal modifizieren. Trainieren. Ja, ich habe mir das ja so vorgestellt. Jemand schreibt uns eine Mail und da drin steht, liebe Stefanie, liebe Janika, mich würde mal interessieren, was Stefanie dazu sagt. Mein Kind kommt immer mit Bauchschmerzen von der Schule. Wie kann ich damit umgehen? So, dann stelle ich dir diese Frage und du gibst 3 Minuten eine Antwort drauf. So, jetzt haben wir ein Thema angerissen, was ja wirklich ein eigenes Podcast-Thema ist. Also vielleicht geht diese Rubrik schneller, als sie gekommen ist. Wir müssen mal noch drüber diskutieren. Dafür habt ihr jetzt das Doppelpaket. Einmal irgendwie, zwei Themen, die wir eigentlich noch hätten stundenlang diskutieren können. Wir verabschieden uns auf jeden Fall direkt mit der ersten und direkt längsten Folge, die wir je aufgenommen haben. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Und wir hören uns dann wieder am Montag. Danke, Stefanie.
Danke, Janika.